Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
So, Ende des Jahres. Wir schauen zurück auf das Kunstjahr 2020, was natürlich auch geprägt war von der Pandemie. Natürlich ein völlig anderes Kunstjahr als all die Jahre zuvor. Darüber wollen wir reden mit unserem Kritiker Carsten Probst und mit Elke Buhr, Chefredakteurin von Monopol. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und guten Abend, Carsten. Schön, dass ihr auch dabei seid.
Hallo.
Ja. Und ich weiß nicht, also bei einem normalen Kunstrückblick in einem anderen Jahr wäre ich jetzt einfach mit der Frage eingestiegen, was war Ihre Lieblingsausstellung? Das ist natürlich angesichts dieses Jahr 2020, wo so vieles abgesagt wurde, wenn überhaupt mit etwas Glück ins Digitale abgewandert ist, natürlich eine Frage, die man vielleicht nicht einfach so stellen kann. Ich versuche es trotzdem. Gab es sowas, Elke Buhr, wie eine Lieblingsausstellung 2020 für Sie?
Ja, also Jerry Saltz, der New Yorker Kritiker, hat auf die Frage geantwortet, das waren alle Ausstellungen, die ich live sehen konnte. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe Ausstellungen gesehen, die ich auch richtig toll fand. Und zwar meine Lieblingsausstellung war die von Hito Steyerl im K21 in Düsseldorf. Das war eine fantastische Retrospektive, die jetzt nächstes Jahr, so Gott will, auch nach Frankreich ins Pompidou weiterreist. Ja, also die kann man im Moment nur online sehen, aber immerhin.
Also Hito Steyerl in Düsseldorf? Und wie war es bei Ihnen, Carsten Probst?
Also ich würde auch sagen, es war ja nicht nur nichts zu sehen, sondern bis zum März bin ich ja auch noch munter durch die Weltgeschichte gefahren und gleichzeitig gab es auch im Sommer immer wieder was zu sehen. Und hier muss ich sagen, erinnere ich mich am stärksten und am meisten an die Nam June Paik-Retrospektive im Stedelijk Museum in Amsterdam. Und zwar auch gerade rückblickend deswegen, nicht nur, weil es eine großartige Retrospektive des Gesamtwerks dieses Medienkünstlers war, sondern weil sie in mehrfacher Hinsicht signifikant erschien. Einmal, es ist eine Ausstellung, an der die Staatlichen Museen Berlin mitgewirkt haben und quasi steht sie wie eine Pars pro Toto für all diese Ausstellungen, an denen die Staatlichen Museen Berlin mitwirken, die aber nie in Deutschland oder in Berlin zu sehen sind, was schon lange beklagt wird. Und aus zweiter Hinsicht würde ich sagen, weil sie mit diesem immensen Auftrieb an Bildschirmen und medialen Kunstwerken eigentlich genau das, was wir in Corona-Zeiten jetzt erlebt haben, nämlich eine Ausstellung, die das ganze Bildliche hinein in das Virtuelle verlegt, zum Beispiel eben mit Nam June Paiks großer Inszenierung der Sixtinischen Kapelle, einer Art Sixtinischen Kapelle, nur aus Videobildern, die auch in dieser Ausstellung eine Rolle spielt. Also quasi genau das, was jetzt mit der Corona-Kultur sinnfällig diskutiert wird.
Also ich sehe schon zwei Medienkünstler, die Sie da beeindruckt haben, Hito Steyerl und Nam June Paik. Und natürlich Corona hat diesen Kunstbetrieb durcheinandergewirbelt, heftig durcheinandergewirbelt. Wir werden jetzt nicht jeden einzelnen Aspekt in unserer kleinen Rückschau berücksichtigen können. Aber eins ist klar, es gab praktische Folgen, es gab soziale Folgen, es gab ästhetische Folgen. Herr Gebur, wenn Sie das zusammenfassen würden, jetzt mit dem Rückblick auf dieses Jahr, was hat die Pandemie mit dem Kunstbetrieb angestellt?
Er hat natürlich den Kunstbetrieb völlig auf den Kopf gestellt, wie auch die restliche Kulturbranche, wobei man sagen muss, dass man in der Kunst ja fast noch Glück hatte, weil die Museen ja viel mehr eigentlich noch zeigen konnten und machen konnten als zum Beispiel die Theater oder gar die Musik. Also insofern kann man noch sagen, man hat eigentlich als Kunstliebhaber noch ein bisschen was sehen können. Man konnte ja auch fast immer in die Galerien gehen, die ja glücklicherweise unter Einzelhandel verbucht werden und deswegen meistens noch geöffnet waren. Es hat natürlich eine Verschiebung ansonsten ins Digitale gegeben. Da wurde ja auch ganz viel darüber diskutiert und geschrieben. Und ich, für mich war dann am Ende eigentlich das Fazit, dass es die Leute sehr, sehr schnell genervt hat und dass man eigentlich, je mehr man Bilder online gesehen hat, desto glücklicher war man, wenn man dann wieder vor einem echten Gemälde stand. Also das fand ich eigentlich sehr interessant. Und die sozialen, glaube ich, Debatten, gerade in Deutschland, die waren halt in der Kunst ähnlich wie in den anderen Kulturbranchen, dass es halt darum ging, wie unterstützen wir hier die Menschen, die wir früher als Künstler bezeichneten und die jetzt Solo-Selbstständige halten mit, und deren prekäre Arbeitsbedingungen wir eigentlich jetzt erst so richtig erkennen.
Und sind denn da, was ist Ihr Eindruck? Also ich meine, die allermeisten Künstler auf dieser Welt und auch in Deutschland sind natürlich Solo-Selbstständige. Sind denn tatsächlich die allermeisten einigermaßen berücksichtigt worden mit den Hilfen?
Also der Bundesverband der Künstler hat natürlich immer wieder gesagt, es reicht nicht, es funktioniert nicht. Und ich glaube, dass wirklich viele schon Hilfen bekommen haben. Und es ist ja auch nicht so, dass in der Kunst überhaupt nichts mehr lief. Also die bisschen haben ja die Galerien auch noch verkauft. Also es gab schon Umsatzeinbußen, aber es war ja nicht so wie beim Theater zum Beispiel oder bei der Musik, dass es null Umsätze gab. Ich glaube, das war dann wirklich individuell total unterschiedlich. Manche haben Glück gehabt und haben dann vielleicht trotzdem was verkauft. Und bei anderen lief gar nichts. Und ich weiß, dass gerade größere Studios, Studios mussten halt viele Leute entlassen. Also das war dann halt, glaube ich, besonders blöd, auch für Leute, die sich als Assistenzkünstler für größere Studios durchschlagen. Die haben halt einfach mal alle ihre Jobs verloren.
Carsten Probst, was hat Sie seit, ich sag mal, Mitte März am meisten beschäftigt?
Ja, genau. Also da gibt es eigentlich so ganz klare Erlebnisse, also auch gerade was die sozialen Auswirkungen anbelangt. Zum einen habe ich eine Künstlerinnen und Künstler erlebt, die sich seit Jahr und Tag um irgendwelche Stipendien beim Kunstfonds oder beim Verband der Bildenden Künstler und wie auch immer oder um Atelierstipendium beworben hatten, nie erfolgreich waren und plötzlich wurde das Füllhorn über sie ausgeschüttet mit irgendwelchen Stipendien, von denen man gar nicht weiß, nach welchen Kriterien die vergeben wurden. Das waren wirklich erkennbare Solidaritätsbekundungen zu diesen Künstlerinnen und Künstlern. Zugleich habe ich aber auch lauter im Bekanntenkreis, lauter Studierende an Kunstakademien oder Kunsthochschulen erlebt, denen einfach die ganz normalen Nebenjobs weggebrochen sind und die nirgendwo eine Möglichkeit hatten, irgendeine Soforthilfe zu bekommen oder auch bei Kuratorinnen oder KunstvermittlerInnen, die normalerweise so kleinere freie Tätigkeiten an Museen haben, von denen ist überhaupt nie irgendetwas zu hören und das sind Massen aus meiner Wahrnehmung, Massen von Menschen, die mit einem Schlag vor Existenzfragen stehen, was man sich so natürlich nicht ausgedacht hätte. Das ist für mich kennzeichnend für dieses Jahr zum einen gewesen. Auf der anderen Seite, Digitalisierung, hatten wir auch eben drüber gesprochen. Ich würde vielleicht kurz eingehen auf das Buch von Dirk Boll, also einem der Präsidenten von Christie's, der ja in diesem Jahr eine Bestandsaufnahme gemacht hat im Winter, wie sich diese Digitalisierung ausgewirkt hat. Und man muss wirklich sagen, was den Wegfall der Kunstmessen anbelangt, das ist in der Tat etwas, was gerade die kleineren und mittleren Galerien immens trifft. Und die auch bei dieser Digitalisierung nicht so ohne weiteres mitmachen können, die jetzt natürlich allenthalben ansteht, gerade im Kunstmarkt, weil für diese Galerien immer noch diese persönliche Begegnung sehr wichtig ist, der persönliche Augenschein sozusagen für irgendwelche Werke, die vielleicht noch nicht ganz so bekannt sind. Also hier haben wir es wirklich mit einem gewaltigen, auch sozialen Umbruch zu tun, bei dem wir wirklich sehen müssen, wie sich das in den nächsten Jahren dann als Welle sozusagen auswirkt.
Gleichzeitig hat man ja vielleicht auch durch die Pandemie auch eine Verschärfung von sozialen und politischen Konflikten und auch Debatten erlebt. Und da muss man auch an das denken, was auch so an politischen, sozialen Bewegungen auch in diesem Jahr uns stark geprägt hat. Die Black Lives Matter-Bewegung zum Beispiel und auch vielleicht die Diskussionen, die damit zusammenhängen, was man wie wo zeigen sollte, welches Bewusstsein man ja auch als Kurator, als Museum vielleicht mitbringen muss heutzutage, sollte, auch strittig letztlich, um mit Werken aus der Vergangenheit umzugehen. Philip Guston zum Beispiel, amerikanischer Expressionist, Zeitgenosse von Jackson Pollock, da gab es ja eine Planung zumindest für eine große Retrospektive, die international gezeigt werden sollte, in Washington, in London, an großen, renommierten Museen. Das wurde abgesagt, weil es Kritik daran gab, dass er Ku Klux Klan-Motive in seiner Kunst verwendet hat. Was nehmen Sie aus dieser Debatte mit, Carsten Probst?
Ja, ich nehme aus dieser Debatte mit, dass es offensichtlich auf der einen Seite eben tatsächlich eine Sensibilisierung bei den Museen gibt, die natürlich völlig absolut überfällig ist. Auf der anderen Seite gibt es eine Welle von missverständlichen Aktionen, glaube ich. Und das Missverständliche war im Fall von Philip Guston, dass viele Leute fürchteten oder meinten, hier läge möglicherweise ein Fall von übereifriger Zensur vor. Die Museen würden sich willfährig einem Druck von außen anpassen, der vielleicht noch gar nicht entstanden ist. Also Jörg Kaiser sagte zum Beispiel, das hat doch noch gar keiner gefordert, dass diese Ausstellungen revidiert werden und schon machen die Museen das und verschieben das einfach. Das kann ich natürlich verstehen, dass man sich darüber aufregt, aber im Endeffekt kam ja doch heraus, dass es sich womöglich eher um ein Detail an diesen Darstellungen drehte, nämlich um die Verwendung von Fotografien aus den 30er Jahren, die Philip Guston als Vorbild für diese Bilder genommen hatte und die nun ihrerseits, also diese Fotografien, noch einmal in das Ausstellungskonzept neu eingebaut werden mussten, weil die bisher so nicht bekannt zu sein schienen. Also möglicherweise entpuppen sich diese etwas aufgeregten Debatten dann doch relativ schnell als, ja, so etwas, wo man genauer hinschauen sollte, ob es jetzt wirklich mit Black Lives Matter zu tun hat oder vielleicht doch eher mit musealen Aufgaben, die man schon immer von Museen fordern würde. Aber es ist ganz klar, natürlich macht das alles deutlich, auch die anderen Debatten wie in Deutschland um John Raffman und die Ausstellung, die abgesagt wurde oder verschoben wurde vom Kunstverein Hannover, macht natürlich deutlich, in welch einem aufgeheizten Diskussionsfeld wir dort leben im Moment und was wir da erleben. Und dass man da natürlich wirklich auf der Hut sein muss, dass man wirklich immer noch das Thema trifft, um das es geht.
Elke Bohr, wie haben Sie diese Debatte empfunden?
Das Interessante fand ich, dass ja hinterher dann die Leiterin der National Gallery in Washington gesagt hat, die dieses Projekt praktisch von ihren Vorgängern übernommen hat, wir können nicht so eine Ausstellung machen, die sich um Rassismus dreht, ohne dass auch nur ein nicht weißer Kurator oder Kuratorin an dem Projekt beteiligt ist. Und ich glaube, das ist was, was wirklich neu ist, dass jetzt alle Museen ständig wirklich gucken, okay, wer sind wir eigentlich, was machen wir hier, was haben wir für eine Perspektive und sind wir eigentlich fähig, bestimmte Themen wirklich gut zu bearbeiten oder brauchen wir dafür einfach eine erweiterte Perspektive? Und deswegen haben wir ja auch von Monopol in unserem Jahresranking Black Lives Matter auf Platz 1 gemacht. Ich glaube, dass mittlerweile auch in Deutschland die Museen einfach an ihrem Selbstverständnis rumkratzen und sich wirklich ganz genau überlegen, okay, was wollen wir, was sind unsere Werte, wie können wir inklusiver sein, wie können wir selber diverser sein und unser Programm ändern? Also ich habe gerade erst ein Zitat von Max Hollein gelesen, der jetzt ja der Chef des Metropolitan Museums in New York ist, wirklich eines der mächtigsten und größten Museen der Welt, und der sagte, naja, der Begriff ist zwar hart, White Supremacy, also weiße Überlegenheit, aber wenn ich ein Stück zurücktrete, dann sehe ich, unsere Museen sind auf diesem Prinzip aufgebaut, also die inkorporieren das, das ist praktisch embedded, benutzt ja die Vokabel, das ist, steckt in denen drin, und wir müssen uns das irgendwie angucken und wir müssen uns da neu aufstellen und wirklich von Grund auf die Perspektive ändern. Und ich glaube, das ist etwas, was auch gerade die Museen in den USA wahnsinnig unter Druck gebracht hat dieses Jahr, bis zu einer völlig aufgeheizten Debatte, wo irgendwie teilweise gar nichts mehr ging, aber was auch in Deutschland da ist und was sich, glaube ich, auch noch verstärken wird.
Was Sie Deutschland ansprechen, große Museen ansprechen und politisch-historische Debatten, die jetzt gerade heftig geführt werden, da sind wir natürlich am Ende unseres Gesprächs auch beim größten Kulturbauprojekt der letzten Jahrzehnte in Deutschland, nämlich dem Humboldt-Forum, wo ja im nächsten Jahr dann auch die Museen eröffnen sollen, ganz im Zentrum die ethnologische Sammlung, und da gab es ja schon seit Jahren eine große Debatte darum, wie umgehen mit all den zehntausenden Objekten aus kolonialer Herkunft, die also offensichtlich aus den alten deutschen Kolonien geraubt worden sind und nun ja irgendwie aufgearbeitet werden müssen und das auch debattiert werden muss. Was erhoffen Sie sich, vielleicht einen Blick voraus auf dieses Jahr 2021, von diesem Humboldt-Forum diesbezüglich?
Also ich gehe da ganz mit Benedikt Savoy, die irgendwann gesagt hat, na klar werden die Sachen zurückgegeben, und dann fragte der Interviewer ganz erstaunt, wieso sind Sie so sicher? Und sie so, weil es das Richtige ist. Also ich glaube aber auch, diese Benin-Bronzen, die werden, das wird gar nicht mehr so lange dauern, dann werden die zurückgegeben. Und wobei natürlich die Leute, die jetzt das Humboldt-Forum machen, also wie ich das jetzt gesehen habe und die kennengelernt habe, sind die wirklich eigentlich schon auf der Höhe des Diskurses. Und ich glaube, die wissen auch, was das Richtige ist. Das muss dann ja zurück an die Politik gespielt werden. Dafür braucht es ja eine gesetzliche Grundlage. Und ich glaube, dann wird das auch passieren. Also ich fand das schon ganz gut, dass die extrem reflektiert mit ihrem wirklich schwierigen Erbe und mit dieser auch wirklich schwierigen Hülle, in die sie da gesteckt wurden, umgehen. Also ich glaube, die wissen das alles. Die könnten sich eigentlich auch mit den Demonstranten vor der Tür gleich die Hand geben. Ich glaube, dass mit diesem Humboldt-Forum die Bundesrepublik Deutschland irgendwie das gekriegt hat, was sie verdient, nämlich ein wirklich irgendwie völlig von vornherein leicht verkorkstes Ding, aus dem man dann irgendwas machen muss, weil man eben diese schwierige Geschichte hat. Also wir können halt leider nicht so wie jetzt in Benin selbst, wo David Adjaa, dieser tolle Architekt, der baut da einfach ein super Museum hin, dann werden die Benin-Bronzen da reinkommen und dann freuen sich alle, dass das ist uns nicht gegeben. Wir haben diese Kolonialgeschichte und wir müssen da jetzt durch. Aber ich glaube, da wird was passieren und das wird irgendwie funktionieren.
Und das werden wir dann spätestens in einem Jahr besprechen beim Rückblick auf das Jahr 2021, auf das wir uns, ich glaube, doch ein bisschen auch freuen können, wenn die Pandemie vielleicht so ganz langsam auch dann besiegt werden wird und der Kunstbetrieb wieder auch physisch zugänglich sein wird und auch das Humboldt-Forum als solches tatsächlich fürs Publikum öffnen kann. Wir haben zurückgeschaut erstmal auf dieses ganz besondere Kunstjahr 2020 mit Elke Buhr, der Chefredakteurin des Monopol-Magazins, und dem Kunstkritiker Carsten Probst. Ich danke Ihnen beiden sehr.
Gerne.
Danke auch.